SWR Kultur. Lesenswert Feature.
In den letzten Jahren haben einige Autorinnen und Autoren über ihre Depressionen geschrieben. Jetzt versuchen drei neue Bücher zu erzählen, wie Angehörige es erleben, wenn ein naher Mensch unter der seelischen Krankheit leidet. In Inga Machels Roman Auf den Gleisen ist der Vater des Erzählers betroffen. In Paula Fürstenbergs Roman Weltalltage ist der beste Freund erkrankt. Und in Rina Josts Comic Weg oder Weg gehen zwei Schwestern den Weg in und aus der Depression. Das Thema dieser Sendung kann belasten, und wenn Sie betroffen sind oder sich um Menschen in Ihrem Umfeld sorgen, Informationen und Anlaufstellen gibt es zum Beispiel unter deutsche-depressionshilfe.de. Hören Sie jetzt das SWR-Kultur-Lesenswert-Feature von Insa Wilke, Depression erzählen. Autorinnen suchen nach einer Sprache.
Meine Schwester Sibyl kommt nicht mehr aus ihrem Zimmer. Sie isst nichts mehr. Sie spricht nicht mehr mit uns. Depression, das ist ja oft auch mit einer Wortlosigkeit verbunden. Also viele Depressionsbetroffene können auch nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Und das ist auch ein Symptom der Erkrankung, dass man keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen mehr findet. Und darum das Bild, denke ich, kann einen neuen Zugang generieren und mit Metaphern arbeiten.
Rina Jost, Comicautorin.
Wie geht's, Sibyl? Nicht gut.
Es ist eine Erkrankung, die mit weitem Abstand die wichtigste psychische Erkrankung ist, von der Häufigkeit her. Etwa 8% der erwachsenen Bevölkerung leiden jedes Jahr an einer behandlungsbedürftigen Depression.
Der Psychiater Ulrich Hegal.
Wenn ein Mensch mit einem anderen Menschen in Kontakt ist und in irgendeiner Weise zusammenlebt und sagen wir, es gibt eine Beziehung, aber sie ist nicht besonders gut gepflegt oder sie ist von Dysfunktionalität geprägt, so ist es aber ja doch ein Zusammensein von zwei Menschen. Und soweit ich das in meinem Leben erfahren habe, gibt es da keine Begriffe tatsächlich. Also es gibt da nicht dieses, oh, mein Vater ist depressiv und nun heißt es, deswegen ist unsere Beziehung so, wie sie ist. Oder deswegen fühlte ich mich immer irgendwie orientierungslos und alleine.
Inga Machel, Autorin des Romans Auf den Gleisen.
Und dann war die Frage, wie schreibe ich über die Depression, ohne wieder hineinzurutschen?
Die Schriftstellerin Paula Fürstenberg.
Und ich glaube, die Angst ist irgendwie auch ganz berechtigt, dass wenn ich über die Depression schreibe, wieder dieser sehr düsteren, vernichtenden, an nichts als Auslöschung und Verneinung interessierten Stimme wieder so sehr eine Bühne gebe, dass die auch wieder nicht nur vom Text, sondern auch von mir, von Kopf und Herz und Körper so Besitz ergreifen könnte. Davor hatte ich schon Angst.
Dies ist die Geschichte von Max, und weil sie eine Krankengeschichte ist, beginnt sie mit seinen Symptomen. Max bekam die ganze Palette. Schlaflosigkeit, Freudlosigkeit, Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Lustlosigkeit, Ruhelosigkeit, später auch Sprachlosigkeit.
Depression erzählen. Autorinnen suchen nach einer Sprache. Ein Feature von Insa Wilke.
Ich bin Rina Jost, ich bin eine Illustratorin aus Frauenfeld, das ist in der Schweiz, und ich arbeite seit etwa 10 Jahren selbstständig. Mein neuestes Buch heißt Weg oder Weg, und es geht um zwei Schwestern, die Marlin und die Sibyl, und eines Tages verwandelt sich die Sibyl zu Stein und verschwindet in eine mysteriöse, fremde Welt. Und die Schwester, die Marlin, die folgt ihr in diese Welt und versucht, sie zu retten und zurückzubringen zur Familie. Und das Ganze ist eine Analogie auf Depression, erzählt aus Sicht einer Angehörigen.
Ein großes Hotel in Leipzig. Am Morgen nach Rina Josts Lesung während der Buchmesse. Das Hotel ist voll ausgebucht. Viele Gäste frühstücken noch. In einem Konferenzraum ist es ruhiger.
Der Raum hier ist eher so ein bisschen steril. Und in meinem Comic sind die Räume oder die Landschaften eher lebendig oder draußen. Es gibt sehr viele Bildmetaphern, die diese Räume gestalten.
Rina Josts Comic »Weg oder Weg« ist für Leserinnen und Leser ab 12 empfohlen. Aber er ist auch für Erwachsene, für Betroffene und für Angehörige und hilfreich auch für diejenigen, die noch nie mit Depressionen zu tun hatten.
Die Geschichte basiert auf persönlichen Erlebnissen. Vor einigen Jahren ist meine Schwester an einer schweren Depression erkrankt. Und ich habe das Projekt auch ziemlich lange herumliegen haben, bis ich mich überwinden konnte, daran zu arbeiten. Und die Pandemie war eigentlich der Auslöser, weil sich die Prioritäten verschoben haben. Und ich dann machen wollte, was ich wichtig fand und was ich in der Welt sehen wollte. Im Epilog findet man auch Gespräche, die ich mit meiner Schwester geführt habe. Und da merkt man schon, dass es eben ganz schwierig ist, das zu beschreiben und in Worte zu fassen. Und ich konnte ja nur aus meiner Sicht als Angehörige das erzählen.
Ja, das ist tatsächlich das große Problem, dass Depression häufig verwechselt wird mit einer Befindlichkeitsstörung, was ja sehr naheliegend ist und was ich, wie ich angefangen habe in meiner Ausbildung, auch genauso gesehen habe. Man geht vom eigenen Leben aus und denkt, Depression ist sowas Ähnliches, nur vielleicht ein bisschen schlimmer, aber im Wesentlichen eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Das glauben 95% der Menschen.
Ulrich Hegerl ist Psychiater und Neurologe. Er war lange Zeit Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Leipzig und hat jetzt eine Ehrenprofessur an der Universität Göttingen.
Und einen Großteil meiner Arbeitszeit verbringe ich mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Das ist eine ziemlich große Stiftung, wo wir uns darum kümmern, dass wir Menschen mit Depressionen unterstützen. Und ein zweites Ziel ist die Prävention von Suiziden und Suizidversuchen.
Ulrich Hegerl hat viele Patientinnen und Patienten gesehen in seinem Leben. Er sagt, Depression im medizinischen Sinn beruht auf einer Veranlagung.
Und wenn man das Pech hat und hat diese Veranlagung mitbekommen, dann rutschen die Menschen ja nicht nur einmal rein, sondern meistens mehrfach im Leben. Die haben häufig auch erkrankte Angehörige. Und die sagen dann auch, eine Depression fühlt sich ganz anders an als das, was man kennt, wenn das Leben einem bitter mitspielt.
Jemand muss mir helfen. Ich mache alles falsch. Ich kann überhaupt nichts. Meinetwegen geht es euch nun auch schlecht. Ich will doch nur, dass alles ist wie vorher. Es hört einfach nicht auf. Mir ist schwindlig. Warum hört es nicht auf? Was ist los mit mir? Mach, dass es aufhört.
Das ist eine richtige schwere Erkrankung. Ist auch eine Hirnerkrankung, die Depression. Und das macht also von der Seite her auch Sinn, dass es eine Erkrankung ist mit sehr großem Verbesserungsspielraum. Denn wir haben gute Behandlungen, Antidepressiva, Psychotherapie. Und oft sind es Angehörige, die dann sich darum kümmern, Gott sei Dank, und dafür sorgen, dass der Erkrankte in professionelle Hände kommt.
Rina Josts Comic erzählt auch davon, wie die Angehörigen der erkrankten Siebel in gewisser Weise mit in die Depression gezogen werden. Vor allem ihre Schwester Marlin.
Du kannst ihr nicht helfen. Es ist sinnlos. Du hast Sibyl längst verloren. Du hättest es früher merken sollen. Jetzt ist es zu spät. Du bist nutzlos. Schau dich an. Du verlierst den Verstand. Jetzt müssen sich deine Eltern auch noch um dich sorgen. Für mich als Schwester war es so, dass ich mich auch nicht so gut integriert gefühlt habe. Meine Eltern wurden auch von Fachpersonen mit einbezogen und ich als Schwester lief einfach so nebenbei. Und ich habe mir auch lange überlegt, ob ich dieses Buch machen kann, wenn ich selber ja nicht weiß, wie sich das anfühlt, eine schwere Depression zu haben. Und habe dann gemerkt, dass es mich als Angehörige ja auch betroffen hat. Also es ist auch meine Geschichte und ich darf die auch erzählen aus meiner Sicht. Und das ist eine Perspektive, die man nicht so oft hört oder liest.
Der Comic beginnt in der realen Welt von Marlin. Es regnet. Marlin trottet mit dem fidelen Hündchen Wilma einen gewundenen Weg durch die graubraune, wenig freundliche Gegend nach Hause. Nur ihr gelber Regenmantel leuchtet aus dem Bild und die kleine, kompakte Wilma. Zu Hause streift sie den Regenmantel ab und steht dann zögernd vor der Wohnzimmertür. Sie weiß, es wartet eine schwierige Familiensituation auf sie. Den Figuren der Eltern entzieht Rina Joost in den folgenden Bildern zunehmend Farbe. Und auch die Konturen von Mutter und Vater verschwimmen, als aus Sibyls Zimmer ein Schrei zu hören ist. Und man im Folgenden sieht, wie dort ein Mensch unter der Bettdecke allmählich in die Matratze sackt und verschwindet. Die Bilder von Sibyls Verschwinden sind in einem eher unangenehmen Graugrün. Als Marlin ihrer Schwester durch die Matratze in die andere, fiktive Welt folgt, um sie zu suchen und zurückzubringen, wechseln nach und nach die Farben. Mal sind sie dunkel oder bedrohlich giftgrün. Dann wird es bunt.
Diese fremde Welt, durch die sich die Schwestern da bewegen, die ist ein Sinnbild eigentlich für Depression und die besteht auch aus verschiedenen Stationen und die Orte sind halt immer Sinnbild für eine Emotion. Es gibt auch diese Krämerin, die ist eine Peer-Figur, die auch Möglichkeiten anbietet, die helfen können. Wenn man beispielsweise in einer Klinik ist und die Peers, also die anderen Leute, die da sind, die können einem ja auch helfen und was zurückgeben. Also es muss nicht immer alles ganz schlecht sein oder ganz schlimm sein, sondern es können auch Dinge zur Heilung beitragen. Und aus Sicht der Angehörigen ist es ja auch so, dass man nicht immer dann in dieser schweren Stimmung ist, sondern man muss ja auch gucken, dass man selber einen Ausgleich hat, weil man sonst auch keine Hilfe ist und nicht da sein kann für die Person. Und das ist einfach auch so schwierig, dass man sich diese Räume suchen muss, wo man auch wieder Energie auftanken kann. Ich suche meine Schwester. Es geht dir nicht gut. Dein Stein war hier. Alle Steine kommen hier vorbei. Wie ich mir schon gedacht habe. Dein Stein war kürzlich hier. Hat einen großen Hund mitgenommen. Einen großen Hund? Warum das denn? Und dafür einen großen Sack Ängste hier gelassen. Die Steine lassen so einiges hier, was sie nicht mehr haben möchten. Ängste, Sorgen, Erinnerungen. Dafür nehmen sie etwas mit, das ihnen gut tut. Das hilft ihnen auf ihrer Reise. Die Versteinerung als Metapher für die Depression. Eine Depression ist ja auch lähmend und kann sich wirklich so in diese Bewegungslosigkeit oder als Versteinerung darstellen. Und darin im Kontrast steht halt das innere Leiden. Und das sieht man auch in dieser Szene mit Sibyl, dass sie aus dem Stein herausschreit und eben nicht ausbrechen kann aus dieser äußeren Versteinerung. Also die innere Verzweiflung steht im Kontrast zur äußeren Versteinerung und Reglosigkeit.
Marlin hat irgendwann selbst Hilfe nötig und droht in eine Depression zu fallen. Allein den Weg zurückzufinden ist auch für sie schwer.
Die Figur der Krämerin die bietet einfach einen Strauß an Möglichkeiten an und die kann man annehmen oder nicht. Und Marlin in der ersten Sequenz, wo man die trifft, denkt sie, sie hat das nicht nötig, sie braucht das nicht. Sie kommt schon alleine klar und dann, als sie sie wieder trifft, muss sie sich eingestehen, dass sie Hilfe braucht. Und die Krämerin hat ja auch, also von Achtsamkeitsübungen bis zu diesem Wurmtrank, der eigentlich für Antidepressiva steht, hat sie verschiedene Optionen, die sie anbieten kann. Und es ist ja auch ganz individuell, was einem dann hilft. Als Geschwister ist es so, dass oft keine Energie mehr da ist. Also wenn Eltern in diesem Setting eine Rolle spielen, dann sind es oft die Eltern, die sehr beschäftigt sind auch mit dem erkrankten Kind. Und die Geschwister, für die bleibt halt dann nicht mehr so viel Energie übrig. Und für mich war es beispielsweise ganz wichtig, dass ich meine Freunde hatte, wo ich auch mal meine eigenen Emotionen abladen konnte. Im Anhang des Buches gibt es ein Verzeichnis von Fachstellen und Anlaufstellen. Also wenn man jetzt nicht so ein Netzwerk hat, kann man tatsächlich als Angehörige auch sich Hilfe suchen bei Fachpersonen und bei Institutionen. Und das wusste ich damals gar nicht. Und darum war es mir auch wichtig, dieses Verzeichnis anzufügen.
Schön, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Insa. Willkommen
Sie. Wir befinden uns in Kreuzberg in unserem Gemeinschaftsbüro. Wir sind im Moment, glaube ich, 13 Schreibende oder Literaturschaffende, die hier arbeiten. Und wir haben insgesamt 4 Räume. Hier gibt es so eine kleine Toilette und eine Küche. Und ein Gemeinschaftszimmer, wo wir immer zum Mittag essen, und hier stehen immer die gerade neu erschienenen Bücher im Regal nebeneinander. Und hier hinten befindet sich das geheime Zimmer. Also alle Zimmer haben irgendwie Namen bekommen. Also das, wo ich sitze, ist das Hofzimmer.
Im Hofzimmer hängen noch Luftballons. Gestern wurde das Romandebüt eines WG-Mitglieds gefeiert. Paula Fürstenberg hat gerade ihren 2. Roman veröffentlicht. Weltalltage heißt er und erzählt aus der Perspektive der besten Freundin von Max, der in eine Depression rutscht.
Dieses Buch bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel. Ich habe sehr lange daran geschrieben, 5 Jahre etwa, aber der erste Text, auf den es zurückgeht, der ist schon von 2017, nachdem ich selber eine mittelgradige depressive Episode durchgestanden hatte, war es der allererste Text, den ich wieder geschrieben habe.
Immer mehr Menschen schreiben offen über eigene psychische Erkrankungen. Der Schriftsteller Thomas Melle hat in seinem Buch »Die Welt im Rücken« seine bipolare Störung thematisiert. Kerstin Preivus schreibt in »Heute ist mitten in der Nacht« von einer Angststörung. Tanja Maljatschuks Roman »Blauwal der Erinnerung« handelt von Panikattacken. Und in ihren Essays erfährt man vom autobiografischen Hintergrund des Romans. Frederik Schwilden erzählt in Toxic Man von Depression und hat im Zuge dessen über seine Erkrankung gesprochen. Der Komiker und Schauspieler Kurt Krömer hat über die eigene Depression geschrieben. Und die Kulturjournalistin Kathi Salier hat Kolleginnen und Kollegen gebeten, für ihr Buch »Das andere Gesicht« ihre Depressionserfahrungen zu erzählen. Dass solche Bücher heute erscheinen können, macht den offenen Umgang mit einer eigenen psychischen Erkrankung etwas leichter.
Und trotzdem war ich aufgeregt, auch weil es schon immer noch so eine innere Stimme gibt, die sagt, halt mal lieber die Klappe, mach das mal lieber nicht öffentlich, du schadest dir nur selber.
Auch im Literaturbetrieb können sich für Betroffene Türen schließen. Und sei es durch das Gerücht, jemand sei schwierig, würde häufig kurzfristig Lesungstermine absagen. Begründungen wie chronische und psychische Erkrankungen verhindern nicht unbedingt die Folgen, weniger gebucht zu werden. Für freiberufliche Autorinnen und Autoren, die ohne große soziale Absicherung arbeiten, kann das fatal sein. Paula Fürstenberg wollte die Erfahrung ihrer Depression trotzdem literarisch verarbeiten und auch darüber sprechen. Unter einer Voraussetzung.
Mein Körper war nicht von Anfang an überzeugt von der Angelegenheit und hat ein paar Bedingungen gestellt. Und eine davon war, kannst du machen, wenn wir dabei gesund bleiben.
Ihre Lösung? Einen Roman schreiben, der zwar von einer Depression erzählt, sie aber nicht zur Heldin oder zum Hauptthema macht.
Der Depression keine Bühne zu geben. Die Idee kam aus Gesprächen darüber, wie man eigentlich über Rechtsextremismus schreibt, ohne faschistischem Gedankengut eine Bühne zu geben, aber eben auch ohne es zu tabuisieren. Und ich hatte das Gefühl, dass mit der Depression genau die gleiche Krux vonstatten geht, dass es nicht sein darf, das, was an ihr auch wirklich vernichtend und schrecklich ist, zu tabuisieren, dass sie aber auch nicht unwidersprochen selber sprechen darf. Und eine Antwort darauf war, sie nicht aus der Perspektive von Max, der im Buch an der Depression erkrankt, zu schreiben, sondern aus der Angehörigenperspektive, also sie quasi mit einem Sicherheitsabstand zu schreiben.
Leider bedeutete das Ende deiner Begriffsstutzigkeit noch lange nicht den Anfang dessen, was die Psychotherapie hilfreiches Verhalten nennt. Du bliebst an diesem Morgen und im ganzen nächsten Jahr eine schlechte beste Freundin. Du sagtest, fahr mal wieder in den Urlaub. Du sagtest, heute Abend trinken wir Bier. Dass Bier trinken und in den Urlaub fahren in etwa die dümmsten Dinge sind, die man bei einer psychischen Erkrankung machen kann, wird dir eine freundliche Ärztin erst erklären, als Max dich schon eine Weile nicht mehr anruft.
Ich wollte gern, dass die Erzählerin eine Angehörige ist, die einerseits alles falsch macht, was man falsch machen kann, und andererseits zugewandt bleibt und eine Bereitschaft hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und das war eine Antwort auf die Frage, was bedeutet es, ein Buch für die Kranken zu schreiben? Das klingt vielleicht erstmal paradox, dass ich ein Buch für die Kranken schreiben wollte und dann gar nicht aus der betroffenen Perspektive erzähle. Aber ich glaube, kranke Menschen brauchen eigentlich nichts weniger, als dass ihnen nochmal jemand sagt, wie furchtbar alles ist. Das wissen die selber.
Einen Roman über mich? Fragt Max. Ja, sagst du, ein Roman über dich und auch über uns. Max nickt, zieht die Decke bis unter das Kinn und überlegt. Meinst du, es interessiert sich jemand für uns? Fragt er. Das bricht dir das Herz.
Im Roman Weltalltage erkrankt Max an einer akuten mittelgradigen Depression. 350 Millionen Menschen seien davon weltweit betroffen, erfährt er im Roman von der Psychotherapeutin, zu der auch die Erzählerin geht und die beiden nur Frau Doppelname nennen. Die Erzählerin schlägt vor, eine Katze anzuschaffen. Selbstverordnete, tiergestützte WG-Therapie sozusagen. Max zweifelt.
Je mehr du mit dem Flauschigkeits- und Unterhaltungspotenzial von Katzen dagegen zu halten versuchtest, umso stiller wurde Max. Umso mehr sackte er auf seinem Stuhl in sich zusammen, umso tiefer senkte er den Blick, bis er plötzlich leise sagte, »Du hast recht, ich habe einen Sack Finsternis in mir. Frau Doppelname sagt, ich muss ins Krankenhaus.« Du sahst ihn einen Moment lang an, indem du zu unterdrücken versuchtest, was das in dir auslöste, aber es gelang dir nicht, und dann wurde dein Ton scharf und laut. Du musst dich einfach mal gerade hinsetzen. Wie sitzt du denn da? Schau mich an, wenn ich mit dir spreche. Reiß dich mal zusammen, Max.
Bei Angehörigen gibt es ja ein ganzes Spektrum an Reaktionen. Manche werden ärgerlich, weil sie sagen, ich meine, jetzt mal mit mir rauszugehen, das muss doch irgendwie möglich sein, weil du lässt dich jetzt gehen. Und das gibt es natürlich, man fühlt sich nicht mehr geliebt und reagiert mit Frust. Und aber auch umgekehrt mit Schuldgefühlen, dass man denkt, man ist schuld, warum der gegangen ist. Die Botschaft, die ich den Angehörigen immer gebe, ist zum einen, dass man sich informieren muss, dass man versteht, was eine Depression ist.
Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat auf ihrer Website Videos für Angehörige. Sie definiert da auch, was eine Depression ist.
Aus medizinischer Sicht ist die Depression eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen tiefgehend beeinflusst, mit Störungen von Hirn und anderen Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden verursacht. Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedanken befreien. Aber es gibt gute und effektive Möglichkeiten der medikamentösen und psychotherapeutischen Behandlung.
Das andere ist, dass man auch dann weiß, die Erkrankung ist so schwer, dass Menschen tatsächlich manchmal nicht mehr aufstehen können zum Zähneputzen oder sich selbst zu ernähren. Und der stärkste Bär in der Depression schafft es oft nicht mehr, sich selbst zu versorgen. Wenn man das verstanden hat, dann wird man da mit seinen Gefühlen anders reagieren, wenn jemand eben nicht die gut gemeinten Aufforderungen annimmt, die man vielleicht gibt. Und da muss man auch wissen, dass man nicht zuständig ist für die Heilung. Ich sage immer überspitzt, man kann mit Liebe eine Depression ebenso wenig heilen wie eine Blinddarmentzündung. Die geht davon nicht weg.
Paula Fürstenberg hat sich für ihren Roman auch in das Erleben von Angehörigen hineingedacht.
Da finden ja so viele Verletzungen statt, wenn Menschen krank werden und Bekannte, Familie, Freundinnen sich zurückziehen, einen verlassen oder mit Schuldzuweisungen überhäufen oder sich irgendwie abwenden, damit schlecht umgehen können. Das ist ja ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess. Und einmal da die Perspektive zu wechseln und vielleicht auch nachzuvollziehen und zu verstehen, wie überfordert man nicht nur selbst als erkrankte Person ist, sondern auch alle im Umfeld, fand ich total interessant. Und auch das dient am Ende des Wegs dem, dass ich gern ein Buch für die Kranken schreiben wollte. Weil ich glaube, was kranke Menschen sehr, sehr gut gebrauchen können, sind Menschen in ihrem Umfeld, die Verständnis haben, die irgendwie verstehen, was da passiert, die einen guten Umgang damit finden. Und die mit ins Boot zu holen, bedeutet dann eben auch ihre Überforderung und Hilflosigkeit und Zweifel oder Fehler, die sie machen im Prozess, damit reinzuholen.
In meiner Klinik war das eigentlich eine Vorgabe, dass man immer die Angehörigen mit einbindet, wenn der Erkrankte es möchte. Das ist ja wichtig, dass man das Verständnis für die Erkrankung bei den Angehörigen verbessert, was dann verhindert, dass viele negative Emotionen aufkommen.
Ist diese Einstellung, von der Psychiater Ulrich Hegel berichtet, Standard? Offenbar nicht überall.
Selbst da, wo es für Angehörige Angebote gibt, muss man die sich echt selbst suchen und selber drauf kommen und zufällig davon erfahren, dass es die gibt. Oder ist mir jedenfalls nie passiert, dass ich zu Ärztinnen gegangen wäre, die dann mal sagen, übrigens, ihre Angehörigen können da und da und da und da hingehen, vielleicht sagen sie denen mal Bescheid.
Gerade bei jungen Menschen spielen zudem Freundschaften eine besondere Rolle. Seltsam ohnehin, dass sie nicht mehr im Blick sind, wenn es um chronische Erkrankungen wie eine Depression geht, meint Paula Fürstenberg.
Freundschaften haben wir meistens mehrere und nicht nur eine. In so einem Moment wie einer Erkrankung besinnen sich ja viele wie automatisiert auf Partnerschaft und Familie als diejenigen, die überhaupt zuständig sind für Care-Arbeit. Aber in einer Welt, in der strukturell jetzt monogame Zweierbeziehungen die Regel sind, verteilt sich das sofort nur auf eine Person. Also es geht nur auf ein paar Schultern, die dann dafür zuständig sind, diese Care-Arbeit zu leisten. Freundschaften wären eigentlich strukturell viel praktischer, weil sich so eine intensive Krankheitsphase, die kann sich ja echt ziehen über Jahre.
Paula Fürstenbergs Roman für Kranke und ihre Angehörigen ist warm und humorvoll und übt Kritik an einem als bürokratisch und pragmatisch erlebten Gesundheitssystem, in dem sich Patientinnen und Patienten manchmal fast entmündigt fühlen. Aber wie bekommt sie das erzählerisch unter einen Hut? Humor und Kritik. Ihr Trick ist so simpel wie effektiv. Die Listenform, in der die Erzählerin ihre Geschichte strukturiert.
Das ist mir erst spät beim Schreiben aufgefallen, dass ich irgendwann dachte, auch Krankengeschichten werden ja in listenhaften Textformen dokumentiert, in Chroniken, in Verläufen. Und auf eine Art ist es auch im Schreiben über Krankheit und den Körper wie eine Wiederaneignung dieses eher kalten Textkorpus oder kalt bürokratisch vielleicht und den wieder mit einer Subjektivität und einem Leben und einer eigenen Sprache zu füllen, hat vielleicht auch Spaß gemacht. so dieses Gefälle zwischen was sehr Bürokratischem und was sehr Körperlichem, Lebendigem hinzukriegen.
Die Liste ermöglicht auch, Themen in Verbindung zu bringen, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören, für Paula Fürstenberg aber doch miteinander zu tun haben.
4. Frage: Haben Männer seltener Depressionen oder gehen sie nur seltener ins Krankenhaus? Max hat gegen das Gefühl gekämpft, als Mann schon wieder versagt zu haben. Gegen das Gefühl, dass er als richtiger Mann gar nicht hier wäre. Das Problem selbst in den Griff kriegen oder sich halt umbringen, aber niemanden damit behelligen würde.
Paula Fürstenberg deutet hier an, dass Frauen häufiger an Depressionen zu erkranken scheinen als Männer, könnte auch mit der Sozialisation zu tun haben. Psychiater Ulrich Hegal erklärt es eher biologisch.
Depressionen sind generell häufiger in allen Kulturen bei Frauen als bei Männern. Der Unterschied ist ab der Pubertät. Vorher sind Jungs und Mädchen gleich häufig betroffen, aber ab der Pubertät ist dieser Unterschied, der jetzt auch nicht zu erklären ist mit Doppelbelastung, Kinderberuf oder solchen Dingen, den findet man auch in allen Kulturen, hat sicherlich etwas mit der Biologie auch zu tun.
Das eine, was mich interessiert hat, war die Beobachtung, dass Geschlecht wahnsinnig viel damit zu tun hat, nicht nur welche Risiken wir überhaupt haben, an was zu erkranken, sondern auch damit, wie gut sind Krankheiten erforscht. Einfach weil in der Medizingeschichte der weibliche Körper über Jahrhunderte lang ignoriert und mystifiziert gleichermaßen wurde, aber wenig ernst genommen. Und darin einmal zu verstehen, dass Männer zum Beispiel häufig mit Wutausbrüchen auf Krisen reagieren, während Frauen eher traurig und zurückgezogen wären, erzählt schon so viel darüber, dass auch Geschlecht die Art, wie wir krank sind und wie wir damit umgehen, prägt, dass ich das gerne im Buch haben wollte.
Auch die anhaltend diskutierten Fragen, wie viel Einfluss Wohlstand oder Diskriminierung auf die Gesundheit haben, was genetisch und was gesellschaftlich bedingt ist, haben Paula Fürstenberg beschäftigt. Depressionen, meint sie, behandelt die Gesellschaft noch immer wie ein privates Problem mit individuellen Ursachen.
So bin ich sozialisiert worden, so habe ich das gelernt und für mich war es im Laufe der Arbeit an diesem Buch eine Wahnsinnserkenntnis, mich überhaupt damit zu beschäftigen, welche sozioökonomischen, politischen, gesellschaftlichen, auch historischen Bedingungen unsere Erkrankungen eigentlich haben und wie wahnsinnig groß die strukturellen Ursachen für Krankheiten sind.
Paula Fürstenberg hat Max und seiner besten Freundin im Roman Weltalltage diesen Hintergrund mitgegeben. Sie sind prekär bei alleinerziehenden Müttern in Ost-Berlin aufgewachsen, die sich nach der Wende neu orientieren mussten. Hinzu kommt, in der Familie von Max sind die Männer früh gestorben. Es liegt nahe, angesichts solcher Biografien auch nach dem gesellschaftlichen Zusammenhang von depressiven Erkrankungen zu fragen. Paula Fürstenberg hat soziologische Forschung einbezogen, als sie für ihren Roman recherchierte.
Stress jeder Art erhöht für fast alle Krankheiten massiv die Wahrscheinlichkeiten und jede Form der Abwertung, der Armut, der Unsicherheit sind Stressfaktoren, die Krankheitsentstehung begünstigen. Es gibt in der Ostdeutschlandforschung den sogenannten Death by Despair, also den Tod aus Verzweiflung. Es gibt Forschung, die sich angeschaut hat, wie vor allem Männer mittleren Alters in den Nachwendejahren sich zunehmend das Leben genommen haben. Also da gibt es einfach einen steilen Anstieg von Suiziden.
Wenn man schwer erkrankt ist oder die Partnerschaft in die Brüche geht oder man dauerüberfordert ist, weil man irgendwie Angehörige pflegen muss und dann vielleicht noch berufstätig ist und dann noch sich um die Kinder kümmern muss, wenn die Dinge über den Kopf wachsen, was ja auch gibt, das fühlt sich anders an in der Depression. Der Facharzt kann das unterscheiden. Ist das Ganze eine Depression, eine Hirnerkrankung oder ist es eigentlich eine ganz, in Anführungsstrichen, gesunde Reaktion auf die Bitternisse des Lebens? Denn wenn jetzt einer auf einen Todesfall oder auf Überforderung nicht reagieren würde, wäre ja eigentlich kein Zeichen von Gesundheit. Ne? Denn wir Menschen reagieren ja auf negative Dinge mit unseren Gefühlen. Und das ist ein Teil unseres Menschseins und hat nichts Krankhaftes an sich.
Es gibt auch etliche Thesen dazu, dass es die Depression als Erkrankung, dass die keinen Fortbestand haben wird im Begriff, weil sie viel zu viele Symptomatiken und verschiedene Erkrankungsbilder eigentlich zusammenfasst und mehr eine Art Sammelbegriff ist für eine ganze Reihe an Krankheiten, die wir eigentlich noch nicht besonders gut verstanden haben.
Max sagt, wie nimmt man sich einen Platz in der Welt? Wie geht das? Es normal finden, dass man da ist. Irgendwann, wenn du Max schon wieder fragst, was mit ihm los ist, und in ihm der Gedanke heranwächst, keine seiner Beschreibungen sei genügend, irgendwann, wenn er allmählich denkt, er selbst sei so ungenügend wie seine Beschreibungen, antwortet er nur noch, ich weiß nicht.
Die Depression sei eine sprachlose Zeit, sagt Max in Paula Fürstenbergs Roman. Man könne sie nur im Nachhinein erzählen.
Ich muss schon auch zugeben, dass alles, was ich jetzt hier sage und auch was im Buch steht, viel davon ist auch eine intellektuelle Nachbereitung einer bestimmten Zeit im Leben, in der das alles völlig egal war und in der es eine fundamentale Verschiebung gab für mich, eine, die Max im Buch auch durchmacht, dass ich mich vorher immer dafür interessiert habe, was wahr ist und was stimmt und was richtig ist oder falsch. Und dass die Krankheit mich gezwungen hat, darüber nachzudenken, was hilft.
Was hilft? Sich helfen zu lassen. Von Fachleuten der Psychiatrie und Psychotherapie. Und neben Medikamenten und Psychotherapie gibt es viele mögliche Begleitmaßnahmen, die Symptome lindern und depressionsbetroffene Menschen wieder in die Lage versetzen können, Hoffnung zu schöpfen. Das geht von professionell begleitetem Schlafentzug bis zu Kunst- und Bewegungstherapie. Paula Fürstenbergs Roman kann vielleicht manchen Betroffenen helfen, die Krankheit zu verstehen, wenn sie die akute depressive Episode hinter sich haben. Und zwar auch die sozialen, historischen, politischen Bedingungen von Depression. Dazu gehört auch, das Verhältnis zwischen Patientin und Gesundheitssystem zu reflektieren.
Ich glaube, viele Menschen gehen zu ÄrztInnen und geben so komplett alles ab. Man geht dahin, wie man sein Auto in die Werkstatt bringt und versteht überhaupt nicht, was da jetzt gemacht wird und sagt, hier ist der Schlüssel, ich komme dann wieder, wenn Sie fertig sind und zahle. Nur, dass man, wenn man ins Gesundheitssystem geht, eben irgendwie da bleiben muss. Aber mit einer ähnlichen Hilflosigkeit stehen wahnsinnig viele Menschen ihrem eigenen Körper gegenüber und sind dann diesen Strukturen auch sehr, sehr ausgeliefert. Also alles zu machen, was ÄrztInnen ihnen sagen und da irgendwie wieder eine Autonomie reinzukriegen oder sich auch zu befähigen, an bestimmten Stellen zu sagen, das mache ich nicht mit, nein, diese Behandlung möchte ich verweigern, ich versuche was anderes, ist, glaube ich, auch für den Genesungsprozess total wichtig.
Wieder selbstständig zu werden, autonom zu handeln, überhaupt handeln zu können, das sind Wünsche, die jenseits der Depression liegen. Weltalltage spricht sie für die Kranken aus und endet natürlich mit einer Liste. In 63 Punkten verhilft das Manifest eurer Körper allen Körpern zu ihrem Recht, verschafft ihren Äußerungen Gehör und verwandelt ihre Sprachen in Schrift.
Eure Körper zitieren Audre Lorde. Schmerz sollte nicht vergeudet werden. 50. Eure Körper skandieren: Kranke aller Länder, vereinigt euch. 51. Eure Körper skandieren: Wir sind eine große radikale Minderheit.
So, wir sind jetzt müde, sagen die Körper zum Schluss. Und da ist es dann eine gute Müdigkeit.
Ellie, Rons Tochter, mit etwa 2,5 auf dem Kindersitz und ich vor ihr auf dem Fahrrad. Mein Vater hinter uns im Bild. Wir alle auf dem Kopfsteinpflaster in Zollfeld, auf dem Weg ans andere Dorfende, um Vaters Mutter zu besuchen. Mein Vater blickt links aus dem Bild wie jemandem entgegen, Ellie mit Sturzhelm hält sich am Sitz fest. Ich, in einem meiner viel zu kleinen alten Kinder-T-Shirts mit Meeresschildkrötenaufdruck, schneide eine Grimasse. Es war wohl der Sommer, bevor es meinem Vater dann immer schlechter ging, oder der Sommer davor. Wir sitzen vor ein paar Bäumen. Ich überlege gerade, welche Bäume es sind. Sind es diese Tujas, die auch ja Lebensbäume genannt werden, in verschiedenen Größen, orgelpfeifenartig angeordnet, am Beginn eines kleinen Parks, und im Hintergrund gibt es die Charité, meines Wissens nach tatsächlich auch die psychiatrische Abteilung hier angesiedelt, in Steglitz. Ein kleiner Park, eine Straße, 50er Jahre Neubau, und die Sonne scheint zwischen Wolken gelegentlich hindurch. Ich glaube, es ist so eine dieser, wäre einer der Orte, an dem auch P geht und Mario damit also auch ihm folgt. Ich bin Inga Machel, 1986 geboren, lebe seit 14 Jahren in Berlin und habe zu Beginn dieses Jahres, also im Januar 24, meinen ersten Roman veröffentlicht. Das ist alles, was man über mich wissen muss.
Auf den Gleisen heißt dieser Roman. Inga Machel erzählt eine Dreiecksgeschichte zwischen dem Ich-Erzähler Mario, seinem Vater und der Person P., in der Mario in Berlin den Vater zu erkennen glaubt.
Der Vater allerdings ist schon seit 5 Jahren tot, hat sich das Leben genommen und ist daher der stillste Part dieser Dreiecksbeziehung. Wobei auch P. nicht besonders viel zu Wort kommt, sondern von Mario begleitet wird, ohne dass er tatsächlich Kontakt aufnimmt oder mit ihm spricht, ihn davon irgendwie wissen lässt, sondern verfolgt ihn also durch Berlin. P. ist viel auf den Straßen unterwegs, konsumiert Heroin regelmäßig, ist auf jeden Fall einer der Menschen am Rande der Gesellschaft, wie man so sagt. Und Mario findet in ihm die Beziehung, die er zum Vater nicht haben konnte, denn was quasi der zweite Erzählstrang des Romans ist, sind also die Erinnerungen an den Vater und nicht ausschließlich die Erinnerungen an das Sterben des Vaters oder wie es dazu kam, sondern tatsächlich auch der ganze Teil davor.
Das ist der Plot. Doch im Kern geht es um ganz grundlegende Fragen. Was ist überhaupt ein gelungenes Leben? Und wer hat das Recht, das zu bestimmen? Diese Fragen berühren das Leben des Erzählers Mario unmittelbar. Er versucht, ein Verhältnis zu den Erinnerungen an seinen Vater zu gewinnen und zu verstehen, was sie eigentlich für eine Beziehung hatten. Ob er als Sohn geliebt wurde und was mit seinem Vater los war. Also auch, wie er, Mario, weiterleben kann. Wie aber lässt sich das angemessen erzählen und eine Sprache für eine Figur wie Marios Vater finden, der in die Klinik kommt, dem Diagnosen gestellt werden? Im Roman meidet Inga Machel Fachworte wie Depression.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mich damit auch ganz schön aus dem Fenster lehne, mit dieser Idee, ob diese Begriffe nicht tatsächlich eher destruktiv dann sind. Meiner Erfahrung nach auf jeden Fall schon. Und deswegen habe ich das im Buch tatsächlich versucht, anders zu machen. Das Essen war immer ein Krampf gewesen. Der Küchentisch mit der roten Plastikdecke, das Einzige, was uns alle miteinander zu verbinden schien. Mutter schob gehetzt Gabel um Gabel in den Mund, starrte auf einen Punkt in der Mitte des Tisches, und Ron sah so klein aus, als versuchte er, sich zu verstecken, während mein Vater unbedingt über die Familie sprechen wollte, über uns und die unbegreiflichen Probleme, die wir miteinander hätten, wobei er mit dem Besteck so fahrig durch das Essen auf seinem Teller streifte, dass ich dachte, er würde dort irgendwas verstecken. In den unerträglichen Pausen, in denen er einfach nur kaute, plauderte ich lachend meine Geheimnisse aus. Diese Begrifflichkeiten und Diagnosen bringt einen in die Position, also sowohl, denke ich, als betroffene Person als auch als angehörige Person, bringt einen in so eine ganz komische, passive Rolle des jetzt kann man da wohl nichts machen oder da muss man jetzt abwarten oder das ist jetzt irgendwie so. Ich glaube, das ist tatsächlich fürs Miteinander und auch vor allem für irgendwelche Heilungsprozesse überhaupt nicht förderlich.
Das ist halt die Sicht von jemandem, der jetzt vielleicht mal 1, 2, 3 Patienten gesehen hat, und der kann ja das Gemeinsame gar nicht erkennen. Denn natürlich ist jeder Mensch mit der Depression, das ist ganz was Eigenes, das ist ja völlig klar. Das ist übrigens auch bei der Blinddarmentzündung, reagiert jeder auf seine ganz spezielle eigene Weise auf diese Entzündung. Und deswegen hat die Dame vielleicht nicht das Privileg, das ich habe, dass ich Tausende gesehen habe. Und dann sieht man, wie groß die Gemeinsamkeit ist. Denn die Kerndinge, die sind immer da. Und dafür haben wir halt Begriffe, damit man das sich verständigen kann. Das ist generell so, und dass der Blick auf eine Depression von jemand, der die Aufgabe hat, da zu helfen, also mein Behandler, natürlich eine ganz andere ist, der muss klassifizieren, Schubladen aufmachen und die Leute reinstecken in die Schublade, denn nur dann weiß er, was er zu tun hat. Denn wenn es keine Schubladen ist und alles ein Brei, wie weiß man dann, was hilft? Und deswegen kommt man an dieser evidenzbasierten Medizin nicht vorbei und dafür braucht man Diagnosen.
Aber wenn man selbst da drin ist, gibt es, glaube ich, vor allem die Erfahrung und das sich an dem, was man tatsächlich erlebt und an dem, was man tatsächlich auch anfassen kann, daran sich festhalten sozusagen. Und das Erinnern an den Vater und die Frage, was war mit dem Vater und Mario, was hatten die zusammen, ist eben tatsächlich diese suchende Bewegung nach dem, was wirklich einfach da war. Unabhängig von Diagnosen oder vereinfachenden Zuschreibungen, die ja nicht weiterhelfen, wenn man wirklich Fragen stellt oder wenn man wirklich was erfahren will, dann hilft einem das einfach nichts.
Ich habe das Pech, die Veranlagung zu haben, zu dieser saublöden Erkrankung. Und meine Aufgabe ist jetzt, mit diesem Rucksack möglichst gut umzugehen, so wie andere mit schwerem Diabetes das auch müssen. Und sobald sie diese Haltung haben, fällt ihnen oft tatsächlich ein Rucksack von den Schultern, eine schwere Last, weil das Ganze dann eben in den Bereich der ganz normalen Erkrankungen auch gerückt wird, wo es auch hingehört. Das ist eben eine Erkrankung wie andere auch. Ich denke, Riesenfortschritte in den letzten Jahren, vor allem dahingehend, dass eben mehr Menschen eine leitlinienkonforme Behandlung kriegen. Das erklärt ja auch, warum wir vor 40 Jahren 18.000 Suizide haben, jetzt haben wir 9.000 oder 10.000. Also eine ganze Kleinstadt nimmt sich heute weniger das Leben. Und im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Diagnosen nach oben gegangen. Depressionen, aber auch Schizophrenie und andere psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen, weil eben mehr Menschen sich Hilfe holen, weil Depressionen häufiger erkannt werden, weil sie nicht mehr so häufig versteckt werden. Und das ist für mich die plausibelste Erklärung für diesen fantastischen Rückgang der Suizide in den letzten 40 Jahren.
In Inga Machels Roman blicken wir mit Marios Augen auf seinen Vater. Es stellt sich der Eindruck ein, dass er kaum wirklich anwesend war. Als habe er sich nie zeigen können oder dürfen mit dem, was er wirklich fühlt. In Andeutungen erfahren wir, dass Marios Großeltern nicht in der Lage waren, ihrem Sohn, Marios Vater, liebevoll zu begegnen. Eine Gefühllosigkeit, die viele Nachkriegskinder erlebt haben. Marios Eltern ziehen dann auch noch zu den Großeltern ins Dorf.
Ich glaube, sie hielten meinen Vater für einen armen Irren, der die falsche Frau geheiratet und nichtsnutzige Kinder mit ihr gezeugt hatte, der seine Gefühle nicht in den Griff bekam und immer wieder dafür sorgte, dass die Leute im Dorf redeten. Manchmal, wenn sie ihn für dumm erklärten, rastete mein Vater aus. Er brüllte dann so laut und verzweifelt, so tierartig und unkontrolliert, dass seine Mutter die Fenster schloss und zu wimmern begann. Es kam nicht oft vor, vielleicht einmal im Jahr, aber danach war mein Vater immer so klar, so sicher und stolz, dass ich glaubte, es hielte für den Rest unserer aller Leben. Ab und zu machten wir über seine Ausraster Witze, auch mein Vater selbst.
Hier klingt an, dass der Vater auch in einer harschen Vorstellung von Männlichkeit gefangen ist, die keine Sensibilität und keine Äußerung von Gefühlen zulässt. Wer das nicht aushält, versteinert. Oder rastet irgendwann aus. Und wer als Mann seine Gefühle nicht im Griff hat, gilt im Dorf als verrückt. Für den schämen sich die Eltern.
Alles fühlte sich so schwer und kaputt an, dass ich schließlich meinen Kopf in Vaters Schoß legte. Er blieb ganz steif, rührte sich nicht. Kurz sah ich zu ihm nach oben, traf auch seinen Blick, aber er reagierte nicht. Ich suchte mit der linken Hand seine rechte, die wie leblos neben seinem Oberschenkel lag, und nahm sie. Sie war leicht und schwer zugleich, sie anzuheben machte mir seltsam Angst, aber ich ließ sie nicht wieder los, sondern führte sie hoch bis zu meinem Kopf, wo ich sie ablegte. Die Handfläche meines Vaters lag auf meinem Ohr und weil er immer noch nichts tat, nahm ich sie wieder, schob sie langsam vor und zurück und stellte mir vor, er würde mich streicheln.
Mario hingegen unterdrückt seine Gefühle nicht. Er lässt ihnen sogar im Übermaß ihren Lauf, was auch erstmal auf keinen guten Weg führt. Er trinkt, verliert nach dem Tod des Vaters vollends den Halt. Aber Inga Machel hat ihn mit der Möglichkeit ausgestattet, sich zu fangen.
Es wird ja schon gezeigt, dass der Vater eine Familie hatte, selber als Kind, in der es keine Liebe gab. Da gab es vielleicht Versorgung, da gab es wahrscheinlich Nahrungsmittel und Unterschlupf und ein Bett und so. Aber Liebe anscheinend nicht oder den Ausdruck von Liebe auf jeden Fall nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, was Mario und den Vater natürlich unterscheidet. Denn obgleich der Vater da sehr ambivalent ist und teilweise auch wegbricht, gibt es auch die Szenen, in denen der Vater da ist. Und natürlich als ein Kind solcher Eltern bestimmt auch Bestrebungen hat, es anders zu machen als seine Eltern. Und auch natürlich in diesem Bedürfnis nach Liebe vielleicht aber auch hängen bleibt. Also ich glaube, dass beide, also sowohl Mario als auch der Vater, einfach ein unterschiedliches Werkzeug mit auf den Weg bekommen haben, sich selbst zu helfen. Und für den Vater ist dieses Werkzeug nicht ausreichend. Und für Mario hat es gerade noch gereicht, zumindest im Rahmen des Romans.
Mario hat allerdings wenig Unterstützung aus dem Umfeld erfahren. Im Gegenteil.
Ich erinnere mich daran, dass mich während eines seiner Krankenhausaufenthalte eine Ärztin anrief und mir sagte, mein Vater habe auf die Frage danach, was ihn so unglücklich mache, geantwortet, es sei die Beziehung zu seinen Söhnen. Die Ärztin bat mich, weniger fordernd zu sein, meinem Vater nicht den Eindruck zu vermitteln, er sei schwach oder dumm. Ich solle mich ihm zuliebe ein bisschen zurücknehmen. Dass ein Kind, wenn ein Elternteil oder beide Elternteile offensichtlich kaum Kapazitäten haben, überhaupt den Alltag zu bewältigen oder regelmäßig emotionale Extremsituationen erleben, dass da das Kind sich automatisch zurücknimmt, das ist ja quasi ein biologischer Reflex. Das ist meiner Kenntnis nach auch immer ein lebenslanger Prozess. Wenn quasi Grundbedürfnisse in der Kindheit und in der frühen Kindheit nicht Erfüllung gefunden haben, dann ist da quasi eine Verwundung da, die in den allermeisten Fällen zu einer Vernarbung führt und dann muss man irgendwie gucken, wie man sich als erwachsene Person dieser Stelle, dieser Narbe irgendwie noch nähert oder was man damit macht. Aber wenn man sich versucht, Trauma vorzustellen, dann finde ich das vernarbte Gewebebild eigentlich ganz passend. Also, dass da quasi eine mangelnde Flexibilität besteht und eine Taubheit besteht an der Stelle. Ein Stück weit also auch eine Irreversibilität. Oh Gott, das ist nicht hoffnungsvoll, was ich jetzt gesagt habe. Wie komme ich denn jetzt nochmal zur Heilung?
Vielleicht durch den Titel, der allerdings auch erstmal nicht hoffnungsvoll klingt. Auf den Gleisen hat sich Marios Vater das Leben genommen. Sein Sohn verharrt innerlich an dieser Stelle, die für ihn ein Trauma symbolisiert. Zugleich aber dienen Gleise der Fortbewegung. Der Romantitel spricht die Möglichkeit aus, sich von den Stellen, die ein Leben festzuschreiben zu scheinen, auch wegbewegen zu können. Mario gelingt das. Am Ende ist er nicht mehr allein und kann anfangen zu erzählen.
Wirklich profan gesagt, muss Mario erstmal damit Frieden schließen, dass er lebt und dass er sich selbst darum kümmern muss, dass er weiterlebt und dass es jetzt in seiner Hand liegt und seine Verantwortung ist und dass der Abnabelungsprozess einfach komplett ist und da nichts mehr zu holen ist für sich und sein Leben. Und ich glaube, dass das ja natürlich noch ein viel, viel längerer Prozess ist jetzt in Marios Fall. Es ist ja nur der Anfang, den wir als Leser da irgendwie mitbekommen oder als Leserinnen. Diese Andeutung einer Öffnung und der erste kleine Sonnenstrahl einer Entwicklung oder sowas. Aber der Rest steht ja quasi noch bevor.
Depression erzählen. Autorinnen suchen nach einer Sprache. Ein Feature von Insa Wilke. Es sprachen Marit Bayer und Markus Michalski. Ton und Technik Christian Eickhoff und Tanja Hiesch. Regie Felicitas Ott. Redaktion: Anja Brockert. Produktion: Südwestrundfunk 2024.